Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, auch ich will euch ganz herzlich heute Morgen begrüßen. Danke, dass ihr die Sonne so schön mitgebracht habt. Und ich wünsche mir, dass auch die innere Gnadensonne heute unser Herz erfüllen möchte. Wir hatten ja schon einen wunderbaren Start im Psalm 119. Und gerade dieser Vers ist so bekannt, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich hoffe doch und wünsche, dass wir wirklich das Wort Gottes immer wieder zu uns sprechen lassen. Natürlich hier am Sonntag in der Gemeinde, das ist fast selbstverständlich, aber auch im Alltag. Es ist so viel, was uns täglich zugesprochen wird, da ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes zu uns reden lassen und dass der Heilige Geist es uns aufschließt, damit wir erkennen, was unser Schöpfer, was Gott, unser Vater, denn für Vorstellungen hat und für Wünsche hat, auch von uns. Und darum soll es auch heute gehen. Ich möchte mal das Thema gleich am Anfang nennen. Einheit in der Gemeinde durch dein aktives Mitwirken. Setzt heute also auch ein aktives Zuhören voraus. Es geht um uns, um die Gemeinde und wie wir zu einer segensreichen Gemeinde beitragen können. Das Thema Einheit, geistliche Einheit, begegnet uns immer wieder in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Und auch dem Herrn Jesus Christus ist das ein sehr großes Anliegen. Diese Einheit oder Eintracht ist eine sehr wichtige Voraussetzung für eine wachsende und für eine gesegnete Gemeinde. Am Anfang möchte ich da aus dem Alten Testament ein Beispiel wählen. Das ist der Psalm 133. Psalm 133, da heißt es auszugsweise, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Es geht nicht nur darum, dass Glaubensgeschwister zusammenkommen, sondern dass, wie es hier heißt, die Brüder in Eintracht, in einer Einheit, geistgewirkten Einheit zusammenkommen. Dort hat der Herr Jesus Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du mich offen machst für dein Reden zu mir und für das Reden zu der Gemeinde, zu uns allen, Herr Jesus. Bitte leite und lenke du uns durch den Heiligen Geist in dieser Stunde. Wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Das, was du uns sagen möchtest. Das, was wir praktizieren dürfen am Sonntag und im Alltag. Gib du zum Gnade, zum Reden, aber auch zum Hören und zum Umsetzen. Ich danke dir dafür. Amen. Dieses Thema Einheit in der Gemeinde und wie wir persönlich dazu mitwirken können, möchte ich in erster Linie aus dem Epheserbrief herausnehmen, und zwar aus Epheser 4, die ersten drei Verse. Da möchte ich uns dieses Thema Einheit in der Gemeinde und warum es so wichtig ist und wie wir es schaffen, verdeutlichen. Wenn wir uns den Epheserbrief anschauen, die 6 Kapitel, da merken wir, dass in den ersten drei Kapiteln, wie es der Apostel Paulus, von dem ja dieser Brief ist, oft macht in seinen Briefen, da gibt er erstmal eine gewisse Theorie, eine gewisse Erklärung ab, um dann daraus anschließend ab Kapitel 4 speziell hier die Konsequenzen daraus aufzuzeigen. In den ersten drei Kapiteln berichtet Paulus lehrmäßig über die wunderbare Errettung. Es ist wirklich wunderschön, diese Verse, diese Kapitel einmal zu lesen und auch die daraus resultierende Stellung, die Gemeinde in Ephesus hatte, jeder Einzelne. Ich will mal ganz wenige Verse aus den ersten Kapiteln zitieren, zum Beispiel in Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Da heißt es schon, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm, in Jesus Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wozu? Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Oder weiter möchte ich lesen den Vers 13 im gleichen Kapitel. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, die, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In dem Moment, wo wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, wo wir in eine Beziehung, bewusste Beziehung mit dem Herrn Jesus treten, da erhalten wir den Heiligen Geist und er öffnet uns das Verständnis für das Wort Gottes und für vieles weitere. In Kapitel 2 heißt es in Vers 5, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, wurden lebendig gemacht mit Christus, aus Gnade seid ihr errettet. Das ist eigentlich die Gesamtaussage der Heiligen Schrift. Wenn wir in diese Welt hineinkommen, wir sind von Gott getrennt, wir sind geistlich tot. Wir erfüllen nicht den Zweck, für den Gott uns Menschen eigentlich geschaffen hat, nämlich eine enge Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es ist die Initiative Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er mit uns in eine Gemeinschaft hineinkommen möchte, dass er uns aus dem Tode zum Leben führt. Wir sind lebendig gemacht in Jesus Christus. Aus Gnade sind wir errettet. Und vielleicht nochmal die Verse 20 bis 22. Wenn wir denn gerettet sind, Vers 20, dann sind wir auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst in einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit Auto auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was heißt das? Hier wird die Gemeinde verglichen mit einem Gebäude. Jeder Einzelne von uns, der Jesus Christus in seinem Herzen hat, der gehört zu diesem Gebäude. Wir sollen zusammengefügt werden. Wir sollen gemeinsam wachsen. Jeder Einzelne ist da so ein Stein. Wir haben ja viele, viele Steine hinten an der Wand. Jeder Einzelne von uns ist solch ein lebendiger Stein, wenn wir zur Gemeinde Jesu gehören. Und wir sollen uns einfügen lassen. Wir sollen stabil werden, damit alles getragen werden kann. Wir sind mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Einige wenige Verse aus den ersten drei Kapiteln. Und dann kommt das Kapitel 4. Da nimmt er Bezug auf das, was er bis jetzt gesagt hat oder geschrieben hat, der Apostel Paulus. Wir sind also hineingepflanzt in die Gemeinde Jesu. Und deswegen schreibt Paulus jetzt in Epheser 4, Vers 1, deswegen ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, gemeint ist der Apostel Paulus, er hat diesen Brief aus der Gefangenschaft herausgeschrieben, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und der erste Punkt, den wir durchdenken sollten, wandel ich meiner Berufung entsprechend würdig? Dazu werden wir hier aufgefordert. Wandeln wir, wie es sich für Gotteskinder sein sollte, unserer Stellung entsprechend? Vielleicht gibt es ja bescheidene Leute unter uns, die sagen, also es reicht mir doch, wenn ich gerettet werde. Ich will ruhig den letzten Platz im Himmel einnehmen. Hauptsache, ich bin gerettet. Die Bibel denkt anders. Ja, das ist der entscheidende Anfang, den jeder tun muss, zu streben, gerettet zu werden. Das wird auch schon in Epheser 2, in Versen 8 und 9 sehr deutlich, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es gilt tatsächlich nicht, wie es in den ganzen Religionen dieser Welt ist, durch besondere Leistung mir irgendwas zu verdienen. Das kann ich gar nicht. Wenn ich es könnte, hätte ich Grund, mich zu rühmen. Nein, ich bin alleine aus Gnade gerettet, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es ist das Werk Gottes. Und wenn wir das erfahren haben, dann sollten wir uns damit nicht zufrieden geben, dann sollten wir unserem Retter danken. Stellt euch mal vor, ihr kippt irgendwo mitten auf der See aus dem Schiff und weit und breit nur das Meer, das Schiff fährt immer weiter, hat es gar nicht bemerkt, Passagierschiff. Und dann kommt Gott sei Dank dort ein anderes Boot vorbei, sieht mich und fragt, ob ich gerettet werden will. Er wird wahrscheinlich gar nicht fragen, der sieht meine Situation und ich werde es dankbar annehmen. Ich werde nicht sagen, dieser rot-weiße Rettungsring kann es nicht auch ein grüner sein. Ich werde dankbar zugreifen und mich gerne retten lassen. Und wenn dann dieser, der mich gerettet hat, mir gegenüber einen Wunsch äußert, meint ihr, dass ich den Wunsch erfüllen werde? Natürlich, aus Dankbarkeit für meine Errettung. Und das ist das Prinzip des Evangeliums. Wir sind errettet, wir konnten nichts dazu tun durch den Glauben. Wir können schon etwas dazu tun. Das Wort Gottes sagt, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir zu Gott beten, wenn wir uns ihm nahen, dann will er sich auch uns nahen. Aber es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Weg mit uns. Und dann möchte ich aber auch genauso die zweite Wahrheit lesen, in Epheser 2, Vers 10. Wenn wir jetzt gerettet sind, wenn wir seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken sind, die hat Gott zuvor bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Wunderbare ist, als Gotteskind brauchst du nie Langeweile haben. Denn Gott möchte die Werke für dich ganz persönlich, die er für dich hat, dass du sie ergreifst, dass wir fragen, Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Vielleicht sollte man jeden Morgen diese Frage stellen. Herr Jesus, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Und wir müssen damit rechnen, dass er uns seinen Willen offenbaren wird, auf verschiedene Art und Weise. Und dann dürfen wir diese guten Werke, die Gott längst für uns bereitet hat, ausführen. Wir sollen uns nicht hinsetzen und überlegen, Mensch, was kann ich jetzt alles Gutes tun, Ärmel hochkrempeln und loslaufen? Herr, was möchtest du? Was ist dran? Was soll ich Gutes tun? Das kann so etwas Gewaltiges sein, wie dass ich überlege, ich gehe nach Peru und helfe dort mit, wie der Luis, was er gerade gesagt hat, in einem Missionswerk, in Klammern ohne Bezahlung, einfach aus Liebe zu den Menschen, die dort sind, die Hilfe brauchen. Natürlich wird er dennoch versorgt werden da. Wir sind dazu geschaffen, zu diesen guten Werken, die Gott bereitet hat, wenn wir den ersten Schritt getan haben, wenn wir den Kinder Gottes geworden sind, wenn wir die Gnade unserer Errettung angenommen haben. Und dann beginnt ein Veränderungsprozess in uns. Und dieser Veränderungsprozess, der steht in Epheser 4, insbesondere gerade auch in den ersten 16 Versen. Und in diesen ersten 16 Versen, da möchte ich mal ab Vers 11 etwas lesen. Da steht nämlich geschrieben, und er, der Herr, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Gemeinde ist etwas Außergewöhnliches, die Gemeinde Jesu, von Gott gestiftet. Und dort sollen die Menschen, die dazugehören, sie werden ja die Heiligen genannt, geheiligt durch Jesus Christus. Nicht, weil sie so einen Heiligenschein über dem Kopf haben, sondern geheiligt von dem Herrn. Diese Menschen, diese Geschwister sollen zubereitet werden für den Dienst, den der Herr Jesus für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen hat. Dazu hat er Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben, Kinderstundenmitarbeiter und so weiter. Wozu? Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Immer wieder wird Wert gelegt in der Heiligen Schrift, auch gerade hier in unserem Text, den wir heute haben, dass wir eine Einheit sind. Dass wir nicht einfach nur zusammenkommen uns freundlich guten Tag sagen, am Ende freundlich auf Wiedersehen sagen und das war's. Wir sollen zu einer Einheit zusammengeschweißt werden. Das geschieht, indem wir miteinander ins Gespräch kommen. Schön, dass wir zurzeit Kaffee trinken nach der Gemeinde haben, das ist eine Möglichkeit. Dass wir uns vielleicht auch mal in der Woche anrufen oder besuchen. Dass wir uns gegenseitig helfen, dieses herrliche Ziel, was Gott mit uns vorhat, zu erfüllen. Als Einzelne, aber auch als gesamte Gemeinde. Wir sollen wachsen zu ihm hin. Wir sollen nicht nach unserer Bekehrung so bleiben, wie wir sind. Als ich diese Verse heute Morgen mir noch einmal durchgelesen habe, fiel mir ein Ereignis ein, was sich tatsächlich so zugetragen hat. Und zwar vor etlichen Jahren in einer Olympiade. Und zwar in einer Olympiade für Behinderte, Paralympics nennt man das, soweit ich weiß. Und da war ein Rennen angesetzt, ein Wettrennen. Ich weiß nicht, ob es 1000 Meter vielleicht waren. Ich habe das zu Hause schriftlich, habe es jetzt mir nicht mehr rausgesucht. Das ist also ein Tatsachenbericht. Nun, es hatten sich relativ wenige Zuschauer dort zusammengefunden. Das Rennen ging los und ich sage es mal so, ästhetisch sah das vielleicht nicht so sehr schön aus, wie sie sich mühsam nach vorne bewegten, körperlich behindert, dabei ihr Bestes gebend. Aber dann trat etwas ein, was die Zuschauer wohl nie vergessen werden. Eine einzigartige Sache, soweit ich weiß. Nach einem gewissen Lauf kennzeichnete sich heraus, dass einer an die Spitze kam. Und er sah schon das Ziel vor Augen. Und was passiert? Er stolpert, er fällt hin. Das war vielleicht die Chance für den zweiten Läufer. Mensch, die ersehnte Goldmedaille liegt nahe. Aber er läuft nicht an dem ersten Läufer, der dort noch auf dem Boden liegt, vorbei. Was macht er? Er bleibt stehen und hilft dem anderen auf. Er hakt sich ihnen unter und gemeinsam laufen sie weiter. Nicht schnell, aber dem Ziel entgegen. Die anderen sehen, die können wir überholen. Und was passiert? Alle reihen sich ein. Und kommen gemeinsam als eine Einheit durch die Ziellinie. Ist das nicht eigentlich auch der Auftrag für die Gemeinde? Dass wir den anderen mitnehmen, dass wir gemeinsam das herrliche Ziel erreichen. Einheit in der Gemeinde kann geschehen durch dein aktives Mitwirken. Ich möchte uns jetzt die ersten drei Verse in Epheser 4 nahebringen. Es beginnt in Vers 1 mit den Worten: So ermahne ich euch nun. Nachdem die ersten drei Kapitel geschrieben worden sind, nimmt er darauf Bezug und sagt: So ermahne ich euch nun, ich, der gebundene Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Jeder Einzelne von uns darf sich einmal fragen: Wandel ich als Gottes Kind meiner Stellung nach würdig? Im Römerbrief in Kapitel 6 lesen wir einmal wunderbar, dass wir mit Jesus Christus eins gemacht sind und mit ihm gleich geworden sind und das dann auch durch unsere Taufe zum Ausdruck bringen, bestätigen. Wie sind wir denn mit ihm eins gemacht? Mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Wie sollen wir ihm gleich werden? Wir sind mit ihm gestorben, das heißt, unsere alte Natur, unser altes Leben soll der Vergangenheit anliegen, unser gottloses Leben, was wir ohne Jesus gelebt haben. Und wir wollen ab jetzt in einem neuen Leben wandeln, in diesem Auferstehungsleben. Das ist das Ziel, das ist der Wunsch. Nicht nur der Wunsch Gottes, sondern auch des Apostel Paulus. Und das ist auch, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, denke ich, unser Ziel, unser Wunsch. Dass wir jetzt nicht mehr leben wie früher, als wir Jesus noch nicht kannten, sondern dass wir jetzt mit ihm leben. Ja, ich möchte sagen, in ihm leben. Er in uns und wir in ihm. Wir sollen dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Wir sollen entsprechend unserer Berufung würdig wandeln. Und im zweiten Vers in Epheser 4 wird uns mitgeteilt, 4 wichtige Eigenschaften, die uns dabei helfen, unserer Berufung Einheit in der Gemeinde zu schaffen und zu bewahren, wie wir das bewerkstelligen können. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus weiter, ihr sollt würdig wandeln, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Wir haben es erkannt, diese 4 Eigenschaften, die hier genannt sind, Demut, Sanftmut, Langmut und in Liebe ertragend. Diese Tugenden, das ist ein älteres Wort, ich denke, die meisten wissen, was das bedeutet, diese guten Eigenschaften, die haben einen guten Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen. Wirke hier aktiv mit und es wird die Einheit deiner Gemeinde, unserer Gemeinde, voranbringen. Fange du an. Die erste Tugend lautet also Demut. Wandel deiner Berufung in Demut. Was bedeutet Demut? Was kann das sein? Das bedeutet, sich selbst und seinen Stolz zurücknehmen und stattdessen das Wohl des anderen zu bewahren oder positiv auf das Miteinander in der Gemeinde aus sein. Demut bedeutet, sei nicht stolz. Denke nicht, du hast jedes Mal Recht und setz dieses Recht durch. Habe stattdessen das Wohl des anderen vor Augen. Stelle ihn höher als dich. In Philipper 2 wird das so wunderbar beschrieben, diese Demut. Ab Vers 1, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Ja, Ermahnung in Christus muss es auch geben. Gibt es Zuspruch der Liebe? Ich hoffe, die gibt es auch. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Eines Sinnes. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Wir erinnern uns sicherlich an das Beispiel, was ich sagte, an diese Tatsache, diese Mannschaft, die dort zum Laufen angetreten war, die haben an den anderen gedacht, sie haben sich selber zurückgenommen, keiner dachte mehr, wie vorher, eine Medaille zu gewinnen, sondern gemeinsam wollen wir das Ziel erreichen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ist vielleicht nicht immer leicht. Oft denke ich, ich weiß doch alles. Und der andere Mensch, der sich schon ausdrückt. Nein, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das wird hier von Paulus gefordert an die Gemeinde. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das ist ja genau das Entgegengesetzte von dem, wie wir es heute in der Welt erleben. In 2. Timotheus 3, ich will es mal aufschlagen, da sehen wir doch die Verhältnisse in diesen letzten Tagen überdeutlich. Denn da heißt es ab Vers 2, die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und von solchen wende dich ab. Die Menschen werden sich selbst lieben, nicht mehr den anderen. Aber wir als Kinder Gottes, die wir den Geist Gottes haben, dürfen dagegen steuern. Und wie sehnsüchtig sucht eigentlich die Welt nach Menschen, die sich für andere opfern, die nicht sich selber ausleben, sondern den anderen lieben und ihm behilflich sind. Aber dazu gehört Demut. Eine Stelle noch zum Thema Demut im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Die ersten Verse, da geht es im Wesentlichen um die Aufgaben und Eigenschaften eines Hirten, eines Ältesten. Und dann heißt es von den Ältesten und auch von den Jüngeren ab Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wisst ihr, wer sich am meisten gedemütigt hat? Der Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von Anfang an war, der alles zusammen mit dem dreieinigen Gott erschaffen hat. Er hat das Elend der Menschen gesehen, die selbstverschuldete Situation, dass der Mensch Sünder ist. Und es gab nur einen einzigen Weg, den Menschen aus dieser Situation herauszuholen. Und der Jesus war bereit, diesen Weg für die gesamte Menschheit zu gehen. Er verließ den Thron im Himmel, er, der Sohn Gottes. Er machte sich ganz klein, können wir auch in Philipper 2 unter anderem nachlesen. Und er wurde Mensch, er wurde geboren unter uns Menschen, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und er wuchs auf äußerlich wie ein Mensch. Und er hatte auch Bedürfnisse wie ein Mensch. Er wusste, was Hunger bedeutete, was Müdigkeit ist. Und dennoch, wenn man ihn anschaute, er war gleichzeitig Gott. Sagt er nicht, wer mich sieht, der sieht den Vater? Tat er nicht die Werke, die der Vater ihm gezeigt hat? Und in dieser Eigenschaft als Sohn Gottes, als einer, der keine Sünde hatte, nicht eine einzige, ging er dort ans Kreuz, um für die Schuld der ganzen Menschheit zu sterben. Denn der Mensch konnte sich nicht durch eigene Kraft erlösen. Er musste Vergebung erfahren, göttliche Vergebung, die durch Jesus Christus ermöglicht wurde. Der Jesus erniedrigte sich nicht nur und wurde Mensch, er erniedrigte sich bis zum Tode am Kreuz. Und dort nahm er die Schuld der ganzen Welt auf sich. Auch deine und meine Sünde ist dabei. Und hat dafür bezahlt, restlos bezahlt. Er konnte ausrufen, es ist vollbracht. Und der Vater hat es bestätigt. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. 40 Tage später ist er aufgefahren zum Vater und hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat uns Vergebung zugesprochen, wenn wir daran glauben. Wenn wir ihm vertrauen und unser Leben ihm ganz bewusst in seine Hände geben. Der Jesus war demütig. Und wenn du und ich in diese Gesinnung hineinkommen, in die Gesinnung Jesu, dann ist das ein Segen für die Gemeinde und für unsere Mitmenschen. Dann hilft es auch, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Wir kommen zu Epheser 4, der zweiten Eigenschaft. Das ist die Sanftmut. Sanftmut, Das heißt doch so viel wie ausgeglichen sein, ruhig sein, egal wie die Situation auch ist. Es bedeutet, seine Emotionen im Griff zu haben und mit anderen wohlwollend umzugehen. Gerade auch in Meinungsverschiedenheiten und Konflikten, und das ist menschlich, die gibt es, ja? Wenn drei Menschen zusammenkommen, können vier unterschiedliche Meinungen herauskommen. Aber das darf doch nicht zum Streit führen. Da muss man doch in aller Ruhe miteinander sprechen und beten. Es werden immer unterschiedliche Personen unterschiedliche Dinge anders beurteilen. Doch für Sanftmütige ist das kein Grund, ich sage es einfach mal so, zum Ausrasten, sondern man nimmt sich zurück. Wie gehen wir als Gemeinde Arche Hannover, ja, auch wir Verantwortlichen in dieser Gemeinde damit um? Bin ich, sind wir unseren Geschwistern damit ein Vorbild, ein geistliches Vorbild? Können wir uns in unseren Zusammenkünften, egal worum es sich handelt, in unseren Hauskreisen, in unserer Kinderstunde, in unserem Leitungskreis, können wir uns um der Einheit willen zurückhalten? Und nehmen wir uns eventuell zu wichtig? Sagt nicht der Jesus in Matthäus 5, Vers 5 in der Bergpredigt, glückselig sind die Sanftmütigen? Ich denke, das ist wichtig, dass wir da hineinwachsen, dass wir diese Eigenschaften mehr und mehr erfahren und praktizieren. Das wird die Einheit der Gemeinde fördern. Ein Lebensstil der Sanftmut und ein sanftmütiges Verhalten wirken sich positiv in der Gemeinde aus. Und man wird es merken. Auch die dritte Eigenschaft, die in Vers 2 aufgeführt ist, die Langmut, endet mit dem Wörtchen Mut. Vielleicht muss man Mut haben zu diesen Eigenschaften. Was können wir uns unter Langmut vorstellen? Ich denke, so an einen langen Atem haben, Geduld haben mit seinen Geschwistern, mit Situationen. Manche Dinge brauchen eben länger, als ich mir das vielleicht vorstelle und wünsche. Vielleicht gewisse Entscheidungen oder Veränderungen, dass man ihnen zustimmt. Ja, nun sag schon ja. Nein, Geduld. Das muss Gott einem klar machen. Im 2. Petrusbrief 3, Vers 9. Ich bin dankbar, dass es diesen Vers in der Bibel gibt. Da sehen wir etwas über Langmütigkeit von dem Herrn Jesus. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das gilt seit fast 2000 Jahren. Der Herr ist langmütig gegenüber uns Menschen. Er will nicht, dass jemand verloren gehe. Auch heute im 21. Jahrhundert möchte er, dass jedermann Raum zur Buße hat. Gut, dass es diese Langmut gibt. Ein Lebensstil der Langmut wirkt sich positiv auf die Gemeinde aus. Und es hilft, Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Bleibt noch ein Punkt. Die vierte Grundhaltung ist, einander in Liebe tragen. Das bedeutet praktisch, Dinge dulden zu lassen oder zu können und Böses in Liebe zu ertragen. Auch dazu ein weiteres Beispiel aus der Schrift, aus Römer Kapitel 12 und 13, einige wenige Verse. Römer 12, die Verse 9 und 10. Die Liebe sei wie ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Man hat manchmal den Eindruck, wenn man älter wird, dass irgendwie von Generation zu Generation diese Ehrerbietung gegenüber dem anderen abnimmt. Wir dürfen gegensteuern. Wir dürfen ungeheuchelt lieben. Nicht aufgesetzt, sondern echt. Und in Vers 9 und 10 in Römer 13 heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also wenn unter uns noch welche sind, die mit aller Macht das Gesetz erfüllen wollen, dann liebe den Nächsten und wie wir es aus anderer Schriftstelle wissen, zunächst Gott von ganzem Herzen. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Aber gibt es da nicht vielleicht auch Grenzen? Soll ich jetzt immer nur alles in Liebe ertragen und Fehler und Sünden übersehen? Was meint ihr? Wohl nicht. Nein, da wo Irrtum besteht, wo unbiblische Lehre zum Beispiel verbreitet wird oder wo Sünde praktiziert wird, Lüge, Unzucht und so weiter, da gilt es aufzudecken und zurechtzuweisen. Dazu wird die Gemeinde direkt aufgefordert, sowohl von dem Herrn Jesus als auch von den Aposteln. Erfolgt daraufhin keine Einsicht und Buße, muss gegebenenfalls nach 1. Korinther 5 dieses Gemeindemitglied aus der Einheit ausgeschlossen werden. Denn bereits ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es gilt also hier, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Wie tut man das? Galater 6 ist dort ein Beispiel. Ich schlage es mal auf und lese die ersten zwei Verse. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wir sollen unseren Nächsten lieben, wir sollen ihn achten, wir sollen ihn höher stellen als uns. Aber wenn wir sehen, da ist Irrlehre, da ist Unzucht, da ist dieses und jenes, was dem Herrn ein Greuel ist, dann dürfen und müssen wir eingreifen. Aber die Art und Weise ist entscheidend. Nicht, dass ich mich über die Person stelle. Mindestens gedanklich bin ich sicherlich zu allem anderen auch fähig. Nein, im Geist der Sanftmut sollen wir einen anderen zurechtbringen. Und wie wunderbar, und das ist das Ziel, wenn er das erkennt, wenn der Heilige Geist dem Betroffenen, der dort falsch gelegen hat, das zu erkennen gibt und er Buße tut, dann können wir uns nur freuen und dankbar sein. Sollte er allerdings in seiner Sünde beharren, als Gemeindemitglied, dann, wie schon gesagt, muss man leider eventuell auch anders reagieren. Um der Einheit willen. Damit das nicht in die gesamte Gemeinde hineinkommt wie bei einem Sauerteig. Meine Frage an dich, bist du gewillt und bereit, durch dein aktives Mitwirken die gottgewollte Einheit in unserer Gemeinde Arche zu fördern? Schieb das jetzt nicht auf deinen Nachbarn links oder rechts, frage dich. Frage dich selbst, sind diese aufgeführten Eigenschaften in Epheser 4, Vers 2, Demut, Sanftmut, Langmut, in Liebe ertragend, wie weit ist das in mir schon ausgeprägt? Bestimmt hat jeder von uns diesbezüglich schon versagt, ich auf jeden Fall. Aber dennoch gilt uns allen, es einzuüben und darin zu reifen, zumal wir als Einzelne wie auch als Einheit immer stärker in einem zunehmenden geistlichen Kampf stehen. Erinnere an Epheser 6. Die Angriffe kommen stärker. Wir müssen zusammenhalten. Wenn wir uns wegen Kleinigkeiten zerstreiten, Das geht nicht. Wir müssen bereit sein, den anderen zu tragen und ihn mitzunehmen. Spätestens hier möchte ich einmal bestätigen, was manche Bibelkenner unter euch wahrscheinlich schon im Kopf haben, dass all diese Eigenschaften, nahezu alle, wir in Galater 5, Vers 22 auch wiederfinden. Und was steht in Galater 5, Vers 22? Was wird dort aufgeführt? Die Geistesfrucht gewirkt durch den Heiligen Geist. Ich lese mal diesen bekannten Vers. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ich freue mich über jenen, der immer wieder in der Bibel forscht, der ein gutes Bibelwissen hat. Aber beurteilt werden wir nach der Frucht des Geistes in unserem Leben. Wir werden alle einmal vor dem Herrn stehen als Kinder Gottes und beurteilt werden, wie wir als Kinder Gottes gewandelt sind, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben und wie diese Eigenschaften, die der Geist Gottes in uns mehr und mehr hineingibt, wie sie in uns zum Tragen gekommen sind. Es ist eigentlich hier eine übernatürliche Liebe, ein übernatürlicher Friede, der uns erfüllt. Es ist bewirkt vom Heiligen Geist und dem sollten wir uns nicht querstellen. Diese Charaktereigenschaften bewirkt der Heilige Geist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir die Gemeinschaft, die Gemeinde nicht versäumen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ermahnen. Bleibt dran, das Ziel kommt, die Herrlichkeit. Wir wollen es gemeinsam erreichen. Wir können uns diesbezüglich die Frage stellen, erkenne ich oder erkennen auch andere in mir die Frucht des Geistes in meinem Leben? Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die wir einmal überprüfen sollten. Und ich möchte jetzt zum dritten Vers in Epheser 4 kommen. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir sollen was machen? Die geistliche Einheit bewahren. Einheit des Geistes ist nicht nebensächlich, sondern eine der Voraussetzungen zu einem geistlichen Wachstum der Gemeinde. Fällt es uns auf? Bewahren. Das ist unser Auftrag, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wir sollen sie gar nicht mal schaffen. Könnten wir auch gar nicht. Die ist längst geschaffen worden durch unseren Herrn. In Organisationen, im Berufsleben, im Mannschaftssport, wie wir gehört haben, gilt es zunächst, eine Einheit zu schaffen. Hier ist sie schon erfolgt. Von wem? Vom dreieinigen Gott selbst. Ich möchte dazu Johannes 17 aufschlagen. Ich denke, ganz entscheidende Verse, die der Herr Jesus hier wenige Stunden vor seiner Gefangennahme noch einmal an seine berufenen Jünger weitergibt. Er betet für sie. Wir lesen das in Johannes 17 ab Vers 20. Er ist nur mit seinen Jüngern zusammen. Und dort sagt er, ich bitte aber nicht für diese allein, für seine Berufenen, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wisst ihr, wer unter anderem damit gemeint ist? Jeder, der jetzt hier ist. Jeder, der das Wort Gottes hört und an ihn glaubt. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Erahnen wir, wie wichtig die Einheit der Gemeinde ist, nicht die Zerrüttelung die Auseinanderdriftung, die von Jesus Christus hier erbetene und geschaffene Einheit. Sie ist schon da in der Gemeinde grundsätzlich und wir haben die Aufgabe, sie zu bewahren. Jeder Einzelne von uns durch seine Art zu leben. Wir müssen diese Einheit also nicht schaffen, sondern nur bewahren. Aber das setzt voraus, dass diese geistliche Einheit schon besteht und sie ist es, wie wir hier gelesen haben. Wir sind eins in ihm. Er hat diese Einheit geschaffen, wie er eins mit dem Vater ist. So sollen auch wir eins untereinander und mit ihm sein. Der Jesus hat dieses Einssein, diese Schaffung des Einsseins praktisch zur Chefsache erklärt. Er hat es erbeten, er hat es vollbracht. Möchten du und ich sie bewahren durch ein aktives, persönliches Mitwirken in der Gemeinde und da, wo der Einzelne uns hinstellt? Ein letztes Mal möchte ich Epheserbrief Kapitel 4 aufschlagen und das auch noch ergänzend sagen. Seid eifrig bemüht, Vers 3, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wodurch? Durch das Band des Friedens. Bist du persönlich ein Friedensstifter oder bist du das Gegenteil? Wir sollen es bewahren durch das Band des Friedens. Und das ist ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Das ist dieser gottgewirkte Friede, der in unserem Herzen anfängt. Ganz gleich, wie die Situation um uns herum ist, wie die andere Person ist, strahle ich diese Eigenschaften aus, diese Geistesfrucht, strahle ich diesen Frieden aus. Die Welt ist kaputt. Krieg und Terror. Wie sehr sehnen sich viele nach Frieden. In dir kann dieser Friede Wirklichkeit werden. Und ich möchte noch einmal abschließend auf Psalm 133 diese Stelle wiederholen. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Amen.